Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Heute live aus dem Humboldt-Forum in Berlin mit Eva Menasse, Schriftstellerin. Ich sage dazu mit journalistischer Vergangenheit. Sie haben geschrieben für verschiedene Blätter, unter anderem auch für die FAZ hier in Berlin, aber auch vor allem für das österreichische Nachrichtenmagazin Profil. Darf ich sagen, das ist der österreichische Spiegel, oder?
Ja, okay. Wenn Sie immer bedenken, dass Österreich so ein Zehntel so groß ist wie Deutschland, dann ist auch Profil ein Zehntel so gut wie der Spiegel, aber so, sonst stimmt das ja. Aber diese Woche in der neuen Ausgabe besonders gut.
Genau, und damit haben Sie vielen Dank angetextet, was ich ansprechen möchte, nämlich einen Text.
Immer gern.
Sie merken schon, es ist Kooperation hier, ne? Und der Presslufthammer und diese Pressluft da draußen arbeitet auch mit hier. Die Baustelle, dafür nochmal Entschuldigung, auch ins Radio. Aber der Artikel, den ich hier vorliegen habe, ich zeige ihn auch mal hoch, hier im Humboldt-Forum, Bruchbude Deutschland ist der überschrieben. Es knirscht in der größten Volkswirtschaft Europas, die Bahn ein einziges Ärgernis, die Armee eine Lachnummer, Schulen und Autobahnen marot, Ämter im Chaos. Was ist da los mit Deutschland? So, ich gebe Ihnen diese Frage. Was ist, Sie haben mitgeschrieben. Sie haben mit Nestbeschmutzung betrieben.
Ja, weil ich ja inzwischen auch Deutsche bin. Nein, ich fand das interessant. Ich wollte das gern, dieses Thema in diese Sendung mitbringen, weil man in Deutschland selten darüber spricht, glaube ich, wie man aus dem Ausland gesehen wird.
Ach so, jedenfalls das,
auf
ja.
in dieser Hinsicht. Und es ist tatsächlich so, dass in Europa inzwischen also Fassungslosigkeit herrscht. Nicht mal Gelächter, muss ich ehrlich sagen, sondern Fassungslosigkeit darüber, was alles nicht funktioniert. Die Leute beunruhigt das. Und ich finde, das Beunruhigen ist auch ein richtiges Gefühl, weil man doch davon ausgeht, dass das der Wirtschaftsmotor Europas ist, auch unter anderem.
Ja.
Also als mich meine alte Redaktion angefragt hat, ob ich Ihnen dazu ein kleines Interview gebe, habe ich gesagt, ja, aber dürft mich nicht fragen, warum das so ist. Ich kann nur beschreiben, dass es so ist, aber fragen müsste schon die Wirtschaftsexperten. Dann habe ich gesagt, Eva, das haben wir doch schon gemacht. Ja. Und das fand ich ziemlich interessant. Also in diesem sehr großen Text sind sehr, sehr viele wirklich beeindruckende Details. Zum Beispiel, dass der wirtschaftliche Niedergang Deutschlands messbar schon 2017 begonnen hat. Also nichts Pandemie und nichts Ukraine-Krieg, sondern das ist hausgemacht, das Problem. Damals sind die Investitionen in die eigene Zukunft und in die eigenen Zukunftstechnologien so krass zurückgegangen und natürlich diese ganze Sparpolitik in der Infrastruktur, die wir ja als alle Bahnreisende und so sowieso ständig erleben, das hat schon so früh eingesetzt, dass wir jetzt vor dieser Situation stehen, aus der wir so schnell auch nicht mehr rauskommen.
Aber ich habe zwei Fragen. Die erste Frage wäre erstmal, ist es denn anderswo so viel besser?
Ja,
ja?
In Österreich und in der Schweiz fahren die Züge, da funktioniert, es brechen auch die Autobahnen nicht zusammen und das ist im Sommer nicht so eine Situation. Ich erzähle im Profil in diesem Interview diese Geschichte, die ich auch in Deutschland schon 100-mal erzählt habe. Als ich 1999 nach Berlin umgezogen bin, bekam ich gerade kurz vor meinem Umzug eine Benachrichtigung von der Stadt Wien. Ich möchte mich doch gern für das Pilotprojekt Handyparken anmelden. Mhm. Ich habe das meiner Schwester übergeben und gesagt, ich ziehe jetzt nach Berlin, meld du dich da mal an. Man kann jetzt die Kurzparkzonen-Tickets mit dem Handy ausfüllen. In Berlin kam es exakt 10 Jahre später. Oder eine zweite Zahl, die ich auch echt interessant finde. In Deutschland sind 15% der Haushalte mit Glasfaser verkabelt, EU-Durchschnitt 50. Ja, wir reden von Internet, wir reden von Online-Sein, wir reden von Technologie. Das ist doch echt irre. Also wussten Sie das? Ich wusste es nicht. Ich habe es in der österreichischen Nachrichtenmagazin gelesen.
Die Glasfaser-Geschichte, das habe ich leider mal von Sascha Lobo, der sich ja sehr auskennt in diesem Bereich, durch eine witzige Situation in einem Vortrag gelernt. Da hat er nämlich einen Zeitungsausschnitt, eine Forderung aus der Politik aufgegriffen. Jetzt müsse endlich das Glasfasernetz in Deutschland vorangebracht werden. Wie sich herausstellt, das war Westdeutschland. Das war ein Artikel von 1984.
Genau.
Ja. Dummerweise machen diese beiden Zahlen meine nächste Frage im Gesprächsmanuskript kaputt.
Ich habe noch andere bessere Zahlen.
Oh Gott, nein, hören Sie auf.
Also Entschuldigung noch.
Okay, gut,
eine noch. Der ICE Dortmund-Wien.
Ja.
Ja, das interessiert die.
Da saß ich schon drin.
Ja, interessiert die Österreicher natürlich. Der ICE Dortmund-Wien war im vergangenen Jahr zu 34% pünktlich. Das ist super, oder?
Also
und es fehlen 40.000 Lehrer in ganz Deutschland, die Hälfte in Berlin. Ich kann Ihnen sagen, das stimmt, mein Sohn hat fast nie mehr Schule, weil da ist niemand.
Ja. Ja, das kann ich leider auch nicht verneinen. Aber also bei der Pünktlichkeit bei der Bahn habe ich mal irgendwann jemanden gesehen, der gesagt hat, also bei der Gesamtpünktlichkeit sind wir so bei 50-60% ungefähr. Da hat jemand gesagt, aber seht's doch mal so rum, immerhin 50%, also die Hälfte der Züge kommt pünktlich. Ja, was ich damit sagen will, also das ist natürlich erstmal ein Grund zum Schmunzeln, aber es gibt natürlich auch vielleicht so etwas wie ein sehr hohes Anspruchsniveau an die Dinge, wie sie funktionieren sollen.
Oder wie sie früher waren. Wollen wir es einfach mal so aufrollen, wie sie früher waren. Ja. Dirk Stermann sagt im neuen Profil, finde ich auch irre witzig, er hat gedacht, das ist ein Berlin-Problem. Aber er hat jetzt mal versucht, in Stuttgart in den Bahnhof zu finden und das sei ihm nicht gelungen.
Na gut.
Ich war jetzt...
Der ist unter der Erde.
Nein, ja. Der ist nicht unter der Erde. Der ist seit so vielen Jahren eine Baustelle, dass es nur zwei kilometerweit voneinander entfernte Eingänge gibt. Ich bin ja auf Lesereise auch oft im Süden von Deutschland und es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also wenn man ein bisschen gehbehindert ist oder ein bisschen schweres Gepäck hat, dann wird man es nicht schaffen, in Stuttgart zu einem Zug zu kommen. Und das seit Jahren.
Ja, also Stuttgart 21 ist ja der Hintergrund.
Haben wir aber auch Stermann sagt ja, wenn es nicht mal mehr die Baden-Württemberger schaffen, dann ist es schlecht um Deutschland bestellt.
Da ist was dran. Ich würde das nicht aus dem Bahntower hier in Berlin geplant, das Projekt. Aber gut.
Ach so, wieder Berlin also, schuld. Ja, das kann man natürlich immer sagen.
Ich bin hier ein bisschen
Ich
bin hier ein bisschen auf verlorenem Posten natürlich, weil ich jetzt an dieser Stelle sagen wollte, machen Sie sich keine Sorgen, unsere Regierung, die hat sich Sonntagabend zusammengesetzt, um diese Probleme in Angriff zu nehmen. Und die haben erst aufgehört, als wirklich alles geklärt war.
Ja, da weiß ich jetzt auch nichts dazu. Sie haben doch vorher gesagt, Sie wollen nicht mehr diese Nachtschichten haben. Aber ich glaube, in der Politik geht es um diese Nachtschichten, weil der gewinnt, der länger durchhält. Also das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Das sind so Überrumpelungstaktiken. Wenn man sonst nicht mehr weiterkommt, dann muss der aufgeben, der am Schluss einschlägt.
Ja, man kennt das ja, jeder Mensch kennt das aus privatem Streit. Ja, irgendwann gibt es diesen Ermüdungseffekt.
Ja.
Und also offenbar waren die Grünen müder, ne?
Es tut mir leid, ja.
Ja, muss man so festhalten. Aber ich versuche es trotzdem nochmal positiv, weil es ist halt auch Politik. Also das ist ja Aushandeln von gesellschaftlichen Konfliktlagen. Also gut, es gibt so einen Problemlösungsbereich. Ich glaube, da wünschen sich alle irgendwie mehr dieses Deutschland-Tempo. Aber es gibt halt auch viele Streitbereiche, also wo man versuchen muss, verschiedene gesellschaftliche Lager, Vorstellungen davon, wie die Welt sein soll, zusammenzubringen. Und je breiter eine Regierung aufgestellt ist oder anders gesagt, je diverser die Menschen wählen, dass sie halt nicht mehr Parteien 40, 45, vielleicht sogar mal 50% mitgeben, führt natürlich dazu, dass genau diese Konflikte dann zum Teil haarklein ausgetragen werden müssen.
Ich glaube, das wäre alles gar kein Problem, wenn nicht gleichzeitig mit diesem Zersplitterung des Wählerverhaltens auch die Kompromissfähigkeit abhanden gekommen wäre. Und das, glaube ich, wiederum ist eine Folge der sozialen Medien und überhaupt dieses Habitus, der aus den digitalen Medien auch auf die analoge Gesellschaft überschwappt. Ja? Eigentlich ist es demokratiepolitisch richtig, wenn drei Parteien zusammen versuchen, dieses Land kompromisshaft weiterzubringen. Aber wenn man dann eben nicht mehr nachgeben kann oder wenn man dann so Punkte von Sturheit nicht überwinden kann, dann wird es halt ein Problem. Also eigentlich finde ich es demokratiepolitisch gut und ich hoffe wirklich, ich hatte eigentlich große Erwartungen an diese Koalition und ich hoffe schon, dass sich das wieder zurechtrubbelt.
Ja, ich wollte gerade sagen, Sie haben ja gerade erst angefangen, aber das ist natürlich auch nicht mehr ganz wahr.
Gut, aber anfangen und drei Wochen später bricht der Krieg aus, war natürlich auch eine wirklich schlechte Ausgangsposition.
Absolut. Aber ich meine, wenn wir jetzt hier gerade schon so dieser Vergleichsebene sind, Sie mir Österreich und die Schweiz vorhalten, da könnte ich jetzt natürlich an der Stelle sagen, okay, Äpfel und Birnen, also von der Größe der Länder halt auch, größere Länder haben andere Herausforderungen, andere Schwierigkeiten. Nehmen Sie mal Vergleichspauschale Frankreich, Großbritannien, wir haben gerade auch ein bisschen die Innenpolitik da gekreist, all die Schwierigkeiten.
Ja, aber das stimmt eben nicht, denn erstens war es in Deutschland früher anders und zweitens habe ich mal eine wunderbare Geschichte, Vergleichsgeschichte im Spiegel gelesen zwischen ICE und TGV. Also der TGV ist einfach viel primitiver gebaut und deswegen viel weniger fehleranfällig. Ja? Und Deutschland ist halt erstickt manchmal auch an seinem Perfektionswahn. Ja? Der ICE sieht ja toll aus, wenn er durch die Gegend rast, nur meistens steht er im Moment. Also ich bin mal mit einem ICE von Innsbruck nach Berlin gefahren, da war in München schon die Hälfte der Toiletten kaputt im Januar. Und das hat was damit zu tun, dass die Hydraulik nicht gut funktioniert, wenn es zu kalt ist. Da frage ich, wie kann das sein? Im TGV kann man immer aufs Klo gehen.
Es ist einfach also, wärmer in Frankreich.
Verstehen Sie, und der Wirtschaftsforscher im Profil sagt auch, die schwarze Null als heilige Kuh. Das ist ein Turning Point gewesen. Da müsste man jetzt nachdenken, haben Sie das jetzt so schnell, wann das mit der schwarzen Null plötzlich so ein Ding wurde?
Naja, ich meine, das kam aus der großen Finanzkrisenzeit. Also erst die große Finanzkrise, dann die Euro-Krise, wo man halt auch gesehen hat, was passiert in Ländern, die halt sagen, schwarze Null noch nie gehört. Also da wollte Deutschland es
doppelt so gut machen, wie die sowieso nie was gemacht haben. Und das Ergebnis ist jetzt, dass das Land zusammenbricht, 20 Jahre später. Also das ist schon,
das ist
etwas, was uns Ausländern aus dem Süden immer an Deutschland auffällt. Wenn die Deutschen glauben, begriffen zu haben, wie man es richtig macht, dann machen sie es so richtig, dass es wieder falsch wird. Das ist deutsche Dialektik. Tatsächlich.
Eva Menasse. Im Deutschlandfunk Kultur.